Immer wieder sonntags kommt nicht nur die Erinnerung, sondern es kommt rein mit dir. Und diesmal sage ich rein mit dir Andreas Arz, der ist Buchautor. Grüß dich, Andreas.
Ja, hallo Arthur. Freut mich, hier zu sein.
Mal was, ein ganz anderes Thema. Nachdem wir jetzt wirklich wochenlang die Politik bei uns zu Gast hatten, haben wir jetzt einen Buchautor da. Wer bist du, woher kommst du und wie kommst du zum Schreiben? Erzähl mal ein bisschen von dir.
Na gut, das ist jetzt ein ganzer Packen. Ich versuche es mal ganz einfach und chronologisch zu machen. Also ich bin erstmal auch froh, dass wir jetzt die Politik ein bisschen hinter uns gelassen haben und endlich wieder die Kultur Einzug hält.
Jawohl.
So diese anstrengenden Themen in Radio, Fernsehen und Internet, dass wir das alles mal so langsam hinter uns gelassen haben. Ja, also ich komme hier aus dem schönen Rheingau, bin aufgewachsen in Lorch und wohne mittlerweile auch in dem Höhenort Ransel. Da ist auch meine komplette Familie ansässig, also wir sind quasi so richtige Eingeheimste, so Lorcher und Ranseler. Und zum Schreiben komme ich eigentlich erstmal wie jeder andere, und zwar, dass man eingeschult wird und merkt dann irgendwann so, dass dieser ganze Buchstabensalat, der dir dann da vom Grundschullehrer präsentiert wird, dann doch mehr gefällt als die Zahlenwelt. Es ging eigentlich relativ schnell. Ich habe schon immer gern gelesen und meine Gedanken aufs Papier fließen lassen. Und da hat sich dann relativ schnell rauskristallisiert, dass ich auch mir immer gute Geschichten ausdenken kann und habe die dann zettelweise in meine Arbeitsmappen, in den Schulmappen, auf die Löschblätter geschrieben, in die Mathehefte, in die
echt schon in jungen Jahren tatsächlich?
Ja. Okay. Also da gab es auch den ein oder anderen Klassenbucheintrag, wenn ich die Schulbücher beschmiert habe. Aber gut, wir werden dann nachsehen. Damals musste es man noch nicht selber bezahlen, war Eigentum der Schule, von daher habe ich heute Verständnis.
Um das Bild von dir noch ein bisschen zu verdeutlichen, wir, als Männer haben wir ja keine Probleme damit, wenn wir fragen, wie alt bist du? Wie alt bist du, Andreas?
Also ich bin 42, da habe ich auch gar kein Problem. Ein Kind,
wann
der
hast du denn
Jahre.
Dann mit dem Schreiben angefangen, wenn du jetzt sagst, okay, kreativ wurdest du schon in der Schulphase, wenn du Schulbücher vollgekritzelt hast, und wann hast du so richtig kreativ, ich will nicht sagen das erste Buch, aber mit was fängt man denn da an?
Also es geht eigentlich so richtig los, wo ich dann aufs Gymnasium kam. Da geht es dann los, wo dann die Diktate abgelöst werden von den Aufsätzen im Deutschunterricht und man so die ersten kreativen Züge dann an den Tag legen soll. Und das war auch so der Anstoß für mich. Und ich hatte immer gute Lehrer und Förderer auch in dieser Beziehung, die auch so meine Passion bestärkt haben. Und so habe ich dann so meine ersten Geschichten geschrieben und ersten Gedankenwelten kreiert. Und so richtig zum Schreiben kam ich erst relativ spät, muss ich sagen. Also da war ich dann schon so Mitte, Ende 20. Ich hatte
spät ist gut.
Also. Ja, ich hatte davor so andere Fetzen im Kopf, wie zum Beispiel mit einer Punkband durch die Lande zu ziehen und ganz, ganz laute Musik zu machen. Und war auch eine super Zeit. Aber auch da habe ich schon Passion zum Schreiben gehabt, einfach in Form von Songtexten und mich da so ein bisschen auszutoben und auszulassen. Dann hat es mich in die Medienbranche verschlagen.
Wir setzen da nochmal ganz kurz ein, weil das ist sehr interessant. Wo kam denn dir Kreativität her? Was hast du für Bücher gelesen oder was hast du für Texte geschrieben? Ich meine, vom Superman-Heft kommt man ja wahrscheinlich nicht zum Buchautor, oder?
Kann schon sein. Also ich habe unglaublich gerne Comics früher gelesen.
Okay.
Und das waren im Prinzip ja ganz einfache Strukturen und ganz einfache Dialoge. Und die Einfachheit hat mich schon immer sehr gefasst und gefesselt. Und jetzt in Form von, sagen wir mal, Songtexten und Lyrik, das ging immer sehr situativ aus mir heraus. Ich habe immer geschaut, was berührt mich in dem Moment, was will ich sagen. Ich wollte immer irgendwas auch aussagen. Ich habe jetzt nicht irgendwelche Plattitüden oder stupide Sachen aus mir rauslaufen lassen und habe gesagt, Hauptsache es reimt sich und man kann es mit drei Akkorden versehen. Sondern ich habe versucht, dann immer schon so ein bisschen Aussagekraft allein schon und auch so diese kurzen Texte reinzulegen. Und das ist so der Weg, wo ich dann hergekommen bin, wo ich dann auch so ein bisschen versucht habe, mich immer wieder weiter neu zu erfinden und auch immer ein Stück weit kreativer zu werden. Und vom Lesen her, muss ich sagen, bin ich eigentlich auch jetzt, sagen wir mal, zu Romanen gar nicht so gewachsen, dass ich mir halt früher als Kind oder auch als Jugendlicher Romane und Geschichten amass reingelesen habe. Mich haben eher Biografien fasziniert. Das war für mich immer so, das war greifbar für mich. Du hast diese Menschen, um die es da ging, hast du gekannt, du hast sie aus der Schule gekannt.
Wahrscheinlich, ne?
Es war echt, es war total, und das hat mich schon immer fasziniert. das hat meine Fantasie einfach beflügelt. Ich konnte es mir bildlich vorstellen, wie diese Personen und Menschen dann gelebt haben, was sie gemacht haben. Und häufig, wenn es dazu auch eine filmische Biografie gab, habe ich die dann parallel dazu geschaut, habe dann immer geguckt, ja, oh, wie passt das ineinander? Ist das deckungsgleich? Und
zerstört einem das nicht die Illusion, wenn man den Menschen quasi durch das Buch kennt und sich seine eigenen Bilder dazu gemacht hat und dann sieht man auf einmal einen Kinofilm oder einen Fernsehfilm? Es sind doch zwei Paar Schuhe.
Es sind zwei Paar Schuhe, aber ganz im Gegenteil. Mich hat es einfach immer so ein bisschen kreativ auch beflügelt. Habe ich mir immer auch so vorgestellt, ja, cool. Diese Person, was macht die denn vielleicht auch privat? Was jetzt auch gar nicht so, was auch nur zwischen den Zeilen gestanden hat. Oder beispielsweise, wenn ihr jetzt einen Kinofilm gedreht habt, habe ich mich gefragt, warum dieses Thema? Das passt eigentlich gar nicht zu diesen Menschen. Es hat was, absolut. Und neben Biografien, wo du sagst, es ist greifbar und es ist auch passiert, das sind einfach historische Begebenheiten. Es ist total egal, was es war. Das ging wirklich von den Sezessionskriegen damals im alten Amerika über Magellan, über Kolumbus und oder wie damals James Cook Australien erobert hat. Das sind so Sachen gewesen, da habe ich dann immer gedacht, das hat keiner erfunden.
Das sind die Abenteuer.
Das ist wirklich passiert, ja. Da habe ich mich wirklich literarisch ausgetobt. Also vom Lesen her fand ich das, egal wer es war, ich fand es immer interessant. Also ich habe selbst die Biografie von Stefan Effenberg wirklich interessiert gelesen, ja.
Cool.
Ja, also das ist dann vielleicht jetzt nicht so dass die hochtrabende Lektüre oder sowas, aber ich fand das einfach.
Aber ich glaube, wahrscheinlich ändert sich auch die Meinung dann zu einem Menschen. Ne? Stefan Effenberg ist ja jetzt immer wieder heute, immer noch im Jahre 2021, mit dem berühmten Mittelfinger verbunden. Aber ich glaube, wenn man sich so eine Biografie durchliest, ist das dann doch eine andere Persönlichkeit.
Ja, durchaus. Also ich habe den jetzt zum Beispiel auch nie mit dem Mittelfinger damals von der WM 94 verbunden. Ich habe ihn da eher immer so, weil ich bin immer ein großer Fan schon der Bundesliga gewesen. Ich habe immer viel Fußball geschaut und damals, als er auch wieder zurückkam von Florenz nach Mönchengladbach, das fand ich einfach total cool, weil er war ja schon, er hat polarisiert, er war fußballerisch wirklich sehr, sehr gut.
Das wäre so.
Menschlich muss ich sagen, okay, ich hoffe, er hört jetzt nicht zu, ist er jetzt nicht so wirklich einer, mit dem ich ein Bier trinken gehen würde, aber da gab es andere. Also die letzte Biografie, die ich gelesen habe, das, also entweder war es die von Michelle Obama oder die von Willy Brandt. Eine von den beiden war es. Und die zwei haben ja in der Tat jetzt wirklich nichts mit Stefan Effenberg zu tun. Also
nein.
Aber es sind zwei total interessante Persönlichkeiten, die ich auch von ihrem Handeln, Willy Brandt politisches Handeln, Michelle Obama von ihrem sozialen Handeln auch oder woher sie auch kommt, muss ich sagen, sehr bewundert. Und das beeindruckt mich auch. Das prägt auch so ein bisschen mein Schreibstil oder meine Kreativität, weil ich versuche mir immer vor meinem inneren Auge vorzustellen, auch wenn die Handlung sehr fiktiv ist oder wie jetzt auch in meinem Roman viel dabei ist, wo schon man sagen kann, okay, das ist jetzt weit hergeholt, ist jetzt vielleicht nicht wirklich passiert, aber das läuft vor meinem inneren Auge ab und ich habe dann wie so einen kleinen Erzähler im Ohr, der mir die Geschichte dann diktiert und ich versuche das dann einfach auch dann aufs Blatt Papier zu bringen. Man kann sagen, es läuft wie ein Film vor meinen Augen ab und ich schreibe es einfach auf.
Und das funktioniert immer oder da gibt es doch bestimmt Phasen, wo du sagst, verdammt, mir fällt nichts ein und früher hat man den Zettel aus der Schreibmaschine gerissen, weggeschmissen und sagt, heute fällt mir nichts ein, ich brauche Urlaub, ich brauche mehr Kreativität, ich muss mich irgendwo in den Wald setzen, wobei in Ransel gibt es genug Wald.
Da sagst du es ja.
Ja. Also kannst du immer schreiben?
Also in der Tat, unkreative Phasen gibt es nicht. Es gibt immer mal so diesen Moment, wo du denkst, jetzt fällst du in diese berühmte Schreibblockade hinein, wo dann auch ganz bekannt immer ist, wo dann viele Autoren auch Monate, Jahre lang nichts aufs Papier bringen, weil sie einfach sagen, ich habe eine Schreibblockade. Also bei mir ist es genau das Gegenteil. Je, ich sag's mal ganz drastisch, je depressiver ich bin, umso besser kann ich schreiben.
Wow.
Man liest es vielleicht dann auch so in den Kapiteln meiner Schriften dann auch raus. Wenn ich jetzt von einem euphorischen Kapitel auf einmal in ein sehr düsteres verfalle, kann das wirklich den Grund haben, dass es mir in dieser Zeit wirklich mal schlecht ging. Aber das Schreiben hat mir immer aus tiefst in meinem Leben rausgeholfen. Das muss ich wirklich so sagen. Wenn ich nicht weiter weiß oder denke, oh Gott, also ich weiß nicht, was morgen ist, ich nehme dann einfach entweder ein Blatt Papier, also ich habe da auch wirklich so ein paar Schmierbücher,
okay,
nehme mir einen Kuli und dann schreibe ich die Seiten voll. Ich lasse das dann einfach rauslaufen und aus diesem ganzen, ich nenne es mal ganz überspitzt, Brabbes, der dann teilweise auch da rauskommt, sind dann auch immer
schönes mal wieder, hochdeutsches Wort, Brappes.
Ja, da kommt einfach der Rheingauer durch. Ja, genau, das ist so, ja, das muss auch sein. Das kriegst du auch aus mir nicht raus.
Nee, das ist ja auch gut. Deswegen haben wir ja regionales Radio. Oder? Ja, natürlich. Wir verstehen das alle, glaube ich.
Wenn ich morgens aus dem Fenster gucke, sehe die Sonne, sage ich einfach, ei gut. Das ist einfach so drin. Da kreieren sich teilweise mal so richtig gute Ideen immer raus. Und ich schreibe die auch immer auf. Ich habe da wirklich Blöcke und zettelweise und auch Dateien, Word-Dateien voll, wo ich einfach nur Ideen reinschreibe. Und das ist
fleißig.
Ja, das ist nicht nur fleißig, das ist einfach Freude, das ist mehr als Hobby, das ist Passion, das ist Lebensgefühl einfach. Und so versuche ich halt dann auch immer, mich neu zu erfinden und neue Dinge zu schreiben. Und am Ende des Tages frage ich mich dann auch immer, ist da was dabei, was natürlich auch dem Leser gefallen könnte? Und da sind in der Tat dann auch immer Sachen, wo ich sage, oh, wenn ich das jetzt so auch im Buchhandel sehen würde, fände ich cool.
Also das heißt, du schreibst nicht direkt nur an einem Buch, sondern du hast mehrere Ideen. Das könnten auch 4, 5 Bücher gleichzeitig sein, wo du sagst, hier ist mal was für Buch Nummer 1, hier ist mal was für Buch Nummer 3, oder?
Absolut. Also ich tue sie jetzt nicht als 1, 2, 3 kategorisieren. Aber es ist wirklich so, dass ich im Schreibprozess, wenn ich jetzt an einem Projekt arbeite, ziehe ich das konsequent durch. Ich mache da keine Pause, dass ich dann sage, oh, jetzt fange ich aber mal ein anderes an. Ich schreibe, wenn ich ein Buch anfange, das dann auch konsequent zu Ende. Das schaffe ich dann auch innerhalb wirklich von ein paar Monaten, weil ich einfach auch den Ehrgeiz habe und auch so diesen roten Faden einfach nicht verlieren möchte. Aber zwischendrin habe ich natürlich immer Ideen und auch mal Gedanken, die schreibe ich dann auf. Und dann kann es passieren, dass ich auch mal, jetzt keinen ganzen Roman mal so zwischendrin schreibe, aber durchaus mal so einen ganzen Tag einfach dutzende Seiten vollschreibe, wo ich dann sage, das könnte das nächste geben, in der Tat.
Ein Roman über Radio Rhein FM.
Okay, dann können wir doch jetzt mal versuchen, einfach ein bisschen zu plotten. Also wir sind jetzt gerade morgens früh, die Sonne lacht jetzt gerade hier über die ins Rheintal hinein. Der Rhein reflektiert die Sonnenstrahlen zu einem wunderschönen Goldgelb. Die Fenster des kleinen Ortes Loschhausen reflektieren ebenfalls die Sonnenstrahlen und blenden die Herren und Damen, die gerade auf dem Weg zum Bäcker sind, um sich ihre frisch gebackenen Brötchen zu holen. Ein Auto fährt vor. Es steigt der Moderator Arthur Frank aus. Er ist heute wieder spät. Er ist geschwitzt. Er hat mal wieder die letzte Fähre gestern Abend verpasst und musste dann einen großen Umweg über Mainz fahren, was dazu führte, dass er heute Morgen verschlief. Er hatte einen kleinen Disput mit seiner Ehefrau. Aber es war nicht so schlimm. Er weiß, sie immer gut zu beruhigen. Er hat da wirklich eine sehr einfühlsame Ader und weiß, wie er seine Frau dann sanft in den Schlaf streichelt und ihr dann auch die ein oder andere schöne, lustige Geschichte und Anekdote vom Tag spricht. Er schließt die Tür zu seinem Radiosender auf. Er geht die Stufen hoch und es kommt ihm ein seltsamer Duft entgegen. Er ist schon leicht irritiert, weil sonst riecht es nie so in seinem Treppenhaus. Er kommt um die letzte Biegung. Plötzlich sieht er, dass das Licht im Radiostudio an ist. Es strahlt live aus. Er denkt sich, habe ich es gestern vielleicht nicht ausgemacht? Er hört Stimmen. Er ist irritiert. Er bekommt Angst. Was kann denn hier sein? Es klappert, es krabbelt, es rumpelt. Langsam öffnet er die Tür. Und in der Tat, vor seinem Mikrofon sitzt ein Autor und versucht, geheimnisvolle Plots in das Radioprogramm zu sprechen und hofft, dass er vielleicht dadurch einen neuen Zweig von einer neuen Geschichte kriegt und vielleicht den nächsten Bestseller-Roman aus dem Rheingau damit in die Buchläden bringt. So könnte sowas aussehen.
Das hast du jetzt gerade aus dem Ärmel geschüttelt, so, oder ist das jetzt so Standard oder hast du dir das heute Nacht noch überlegt?
Nö, gar nicht. Du hast mich ja auch relativ kurzfristig angerufen, von daher war das jetzt spontan.
Sagenhaft. Ja.
Ich könnte es auch wirklich aus meiner Punk-Erfahrung vielleicht noch versuchen, mit Akkorden zu malen. Ich könnte es auch versuchen zu singen. Aber ich weiß jetzt schon nicht mehr, was ich davor gesagt habe. Das ist schwierig.
Ja. Nee, das ist alles gut. Also damit ist die Frage beantwortet, ob du mal einen Roman über Radio Rhein FM machen kannst. Wäre ich ja gespannt, ob ich dann nach am Leben bleibe, ob das ein Krimi wird oder was wird das für ein Roman? War ja fast schon ein Liebesroman, wie nett ich zu meiner Frau bin.
Also ich bringe ungern Leute um, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber manchmal fasst es mich dann doch und ich packe die Klinge aus und jag sie einem bedauerlichen Opfer in meinen Roman in die Eingeweide. Aber das gehört, glaube ich, auch einfach zu einem guten Krimi dazu, dass du sowas machst. Aber in der Tat, ich finde, Themen gibt's genug. Die Themen liegen auf der Straße. Das ist wirklich, wenn du durch die Gegend fährst oder ganz besonders, wenn du Menschen triffst. Wenn du Menschen triffst, dich mit Menschen unterhältst, da macht's auf einmal klack, denkst du, boah, was da für eine Geschichte drin steckt. Also da ist locker ein 400-Seiten-Roman drin, ja. Und ich glaube, ein Radioroman aus dem Rheingau, das hat es auch noch nicht gegeben. Also da könnten wir wirklich uns mal zusammenstecken.
Es hat auch noch keinen Radiosender für den Rheingau gegeben.
Stimmt, richtig. Das ist ja wirklich, du machst ja wirklich die schönste Welle in den Rhein hier rein. Ja. Und das ist wirklich toll. Also ich bin noch total euphorisch und glücklich, hier zu sein, bei dem ersten Radiosender im Rheingau und hier auch meinen Beitrag dazu leisten zu dürfen. Das ist wirklich toll.
Ja, absolut toll, dass du da bist. Sag mal, kannst du denn schon von den Sachen, die du schreibst, leben? Wie viele Bücher hast du denn bis jetzt schon geschrieben?
Also geschrieben habe ich in der Tat schon relativ viele Bücher, die auf meinen Festplatten ruhen, aber veröffentlicht habe ich bis jetzt nur eins. Und das zweite, das ist jetzt auch schon in den Startlöchern, da können wir aber später noch ein bisschen mehr, da habe ich ja noch ein paar kleine Überraschungen, die wir vielleicht nachher noch den Hörern dann noch zum Besten geben werden.
So, jetzt kommt ja dazu, es ist ein bisschen Fiktion, was du in deinem Buch geschrieben hast, es ist aber auch sehr viel Wahrheit mit drin und Geschichte, denn es geht ja hier um diese Region und zwar um die Region Flaschenhals, wer die Geschichte noch nicht kennt, unheimlich interessant. Da bist du ja quasi auch zu Hause mit Lorch, ja?
Ja, absolut.
War ja damals so ein Niemandsland. Mhm. Du kannst auch die Geschichte gerne erzählen.
Ja, also das ist der Freistaat Flaschenhals ist ein ganz, ganz besonderes Kapitel hier in der Rheingauer Geschichte. Und ich glaube auch wirklich so in der ganzen deutschen Nachkriegsgeschichte, so seit dem Ersten Weltkrieg. Das hat es wirklich
noch nach dem Ersten Weltkrieg.
Nach dem Ersten Weltkrieg, muss man dazu sagen, richtig, genau. Das bewegt heute noch viele Menschen. Es ist auch mittlerweile eine richtige touristische Attraktion. Auch das Zustandekommen dieses Freistaates Flaschenhals ist also total spannend, also um das aus der Historie mal kurz zu beleuchten. Nach dem Ersten Weltkrieg hatten die alliierten Mächte dann hier Einzug erhalten im Rheintal und das Rheintal an sich war grundsätzlich sehr begehrt. Es war strategisch wichtig und jeder hat versucht, da so ein bisschen seinen Daumen dran zu legen. Allen voran natürlich die Franzosen, einfach durch die Nähe auch. Und da haben die sich dann kreativ versucht, diese Gebiete hier dann aufzuteilen. Und die Franzosen und die Amerikaner sind dann hingegangen und haben einen Zirkel auf die Landkarte gesetzt. Die Franzosen auf dem Brückenkopf Mainz und die Amerikaner auf den Brückenkopf Koblenz. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Der Historiker, der zuhört, darf mich korrigieren.
Bis hierher hätte ich die Geschichte jetzt auch genauso erzählt.
Ich glaube, das war es auch, ja. Also auf jeden Fall haben die dann im Zirkel Kreise gezogen und hatten dann irgendwann so gedacht, ja, die werden sich schon irgendwo treffen, diese Kreise. Dummerweise hatten die sich nicht getroffen, sondern ein Gebiet blieb unbesetzt. Und das war dann in der Tat das Gebiet hier im Rheingau.
Das kleine gallische Dorf mit Asterix und Obelix.
Richtig, oder? Ja, genau. Das kleine gallische Dorf namens Lorch, neben Trankaub. Und es ging dann noch so ein bisschen hier hoch auf den Taunus, Richtung Heidenrothzorn da hinten raus. Das war auch noch ein kleiner Ort, der hatte auch noch zu dem Freistaat Flaschenhals gehört. Und das blieb in der Tat unbesetztes Gebiet. Und das hat natürlich den alliierten Besatzungsmächten überhaupt nicht gefallen. Die wollten natürlich, jeder für sich wollte dieses Gebiet haben. Und dann sind die natürlich hingegangen, haben dann so versucht, so eine Isolationstaktik zu fahren. Die Franzosen haben die Seite von rechts zugemacht, die Amerikaner von links. Und das hat natürlich auch unglaublich den ganzen Schmuggel und sowas dann hier gefördert. Und die Leute im Flaschenhals mussten ja von irgendwas leben. Und damals war es nicht so, dass da hier einfach eine schöne getehrte Straße war, wo man da mal mit seinem Fiesterchen mal schnell zum Rewe fahren konnte. Da muss es so schon ein bisschen kreativer sein. Und der Amazon hat es damals auch nicht hingeliefert.
Echt nicht?
Okay. Nein. Also ich glaube, Jeff Bezos, sein Opa, hat da wahrscheinlich noch nicht mal gelebt. Wobei doch, der müsste schon gelebt haben. Das Interessante war dann auch, dass sich das wirklich dann wie so ein kleiner Staat im Staat dann etabliert hat. Der damalige Lorcher Bürgermeister, der Edmund Pnischek, schwerer Name, schwer auszusprechen, aber er ist sogar in der Tat ein Protagonist in meinem Buch, hat dann quasi so die Obhut oder die Führung des Freistaates Flaschenhals übernommen. Und es war interessant, es hat sich da eine ganz eigene Gesellschaft entwickelt und es hatte sogar eine eigene Währung sich dann etabliert. Und es war total interessant. Also der ging ja nur 4 Jahre von 1919 bis 1923. Und jetzt so meine ganz persönliche Verbindung zum Freistaat Flaschenhals ist, dass mein Großvater mütterlicherseits ein richtiges Kind vom Freistaat Flaschenhals ist. Also der ist im Januar 1922 in Lorch auf die Welt gekommen, quasi als Staatsangehörigkeit Flaschenhalser. Und das hat mich halt unglaublich stark auch zu dieser Geschichte connected, dass ich schon immer gedacht habe, boah, da müsstest du mal was schreiben. Und das hat sich dann in der Tat ergeben, eigentlich mehr durch einen Zufall. Ich hatte immer so überlegt, was soll so mein erstes Buch sein? Und da hole ich jetzt noch mal ein bisschen weiter aus. Ich hatte eigentlich an ein bisschen an was Autobiografisches gedacht. Weil ich hatte mal so einen richtig tiefen Einschnitt in meinem Leben. Der war jetzt nicht so schlimm, dass man sagen müsste, da ist jemand gestorben oder ähnliches. Nee, es war aus beruflicher Sicht. Ich hatte irgendwann, es war so um 2007 rum, da hatte ich noch in der Mediabranche gearbeitet und es war zu der Zeit auch ziemlich anstrengend. Ich habe unglaublich viele Stunden gerissen und viel gereist. Und
in der Mediabranche als Schreiber oder auch Rundfunkfernsehen?
Nein, nee, das war so Rundfunkfernsehen, das war Mediaplaner, kann man sagen. Ja, also ich habe in einer relativ großen Agentur gearbeitet. Großkonzerne haben dann bei uns halt angeklopft und haben gesagt, hier, mach für uns die Werbung, mach hier in Printmedien, TV, Radio etc. pp. Nur um das kurz anzureißen. Und da hatte ich dann irgendwann wirklich die Schnauze voll. Also es ist nicht so, dass ich die Kollegen nicht mehr mochte, die waren alle ganz toll, ich hatte fantastische Teams, wir waren auch privat sehr gut befreundet, aber ich habe irgendwann den Kanal so voll gehabt und habe gesagt, ich muss raus. Ich muss raus, das ist nicht mehr meine Welt und ich brauche jetzt mal was ganz, ganz anderes. Und da habe ich dann ganz kurz entschlossen meine Koffer gepackt und habe gesagt, ich muss jetzt an einen ganz, ganz ruhigen Ort, wo mich auch mal keiner stört. Dann habe ich mir ein Ticket nach Australien gekauft, bin nach Australien geflogen, bin nach North Queensland hoch, wirklich an die oberste Spitze in die Tropen hinein und habe gesagt, Outback, super. Kein Handyempfang, kein Fernsehen, kein nichts. Einfach nur ich und in einem schönen, stillen Hostel und Ruhe. Und da habe ich dann gedacht, über diese Zeit, da schreibst du einfach mal ein Buch. Und da sind in der Tat viele persönliche Schriften auch entstanden. Und ganz besonders hat mich auch die australische Geschichte bewegt, die Ureinwohner, die über die Aborigines. Und ich hatte ja vorhin auch kurz angesprochen, der Eroberer von Australien, also sprich der Australien damals für die britische Krone im 18. Jahrhundert in Besitz genommen haben, der Kapitän James Cook. Der hat natürlich jetzt, sagen wir mal, wie damals so die Eroberer waren, auch nicht wirklich sehr freundlich mit den Ureinwohnern dann umgegangen. Und diese ganze Geschichte, auch wie die sich entwickelt haben in der Gesellschaft und heute in der australischen Gesellschaft, hat mich sehr bewegt. Und da wollte ich dann wirklich auch ansetzen und meine Erfahrungen so mit diesem Volk schreiben und den Menschen, die ich da begegnet bin. Und das dann auch so ein bisschen in Balance bringen zu meiner persönlichen Erfahrung, zu meinem Werdegang, wieso ich diese Reise dann gemacht habe, wen ich kennengelernt habe. Also ganz viel einfach. Und das habe ich gedacht, das packst du alles mal so richtig schön in eine Autobiografie oder sowas. Oder schreibst du es auch in Romanform, dass ich mir jetzt einfach einen fiktiven Namen gebe und schreibe, ja, da ist der Peter aus dem Rheingau dann nach Australien gegangen, hat ganz tolle Abenteuer erlebt. Und als ich dann nach so gut einem Jahr dann wieder nach Deutschland zurückgekommen bin, hatte ich unglaublich viele Zettel und unglaublich viele Notizbücher vollgeschrieben. Und
du wusstest nicht, wohin damit.
Ich habe versucht, das erstmal alles zu sondieren und es ist dann in der Tat erstmal wieder im großen Kasten verschwunden und wurde erstmal nicht wieder rausgeholt.
Ganz kurz Unterbrechung. Wenn du ein Jahr Australien gemacht hast, da musstest du ja von irgendwas leben. Wie lebt man ein Jahr in Australien? Das kriegt man nicht geschenkt. Hast du da gejobbt?
Oh ja, 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 ich habe gejobbt und ich habe wirklich geguckt, dass es Jobs sind, die, dass ich sowas noch nie gemacht habe in meinem Leben. Und das sind dann einfach, wo man dann halt auch gut leben kann von den Australien, die auch gut bezahlt sind, sind einfach Farmjobs. Farmjobs in der Regel weit draußen, wo auch kein anderer Backpacker hin will, weil das einfach heiß, kein Strand, knüppelharte Arbeit. Und da hatte ich auch wirklich eine absolute Knochenarbeit dann erwischt. Ich hatte mich erkundigt dann oben, als ich dann im Norden von Australien war, verdammt nochmal, was kann man denn hier machen? Weil wie du richtig sagst, das Hostel will auch bezahlt werden und das Pub um die Ecke, das schenkt dir dann auch irgendwann nicht mehr das Bier umsonst aus. Da habe ich dann gesehen und da gab es in der Tat eine Bananenfarm. Und da habe ich da angerufen und habe gefragt, ob sie nicht Arbeit haben. Und es waren Schweizer, die sogar betrieben haben. Die sind irgendwie irgendwann mal ausgewandert und haben dann da in Australien eine Bananenfarm gegründet. Wie man von der Schweiz nach Australien kommt und Bananen macht, ja, ich finde das cool, aber auf jeden Fall bin ich dann da rangekommen und habe dann bei denen angesprochen. Die hat mir dann schön in Schweizerdeutsch hat sie mich dann gefragt, ach ja, wir brauchen hier ein paar stramme Burschen. Ich so meinte, oh, gut, ja, bin ich, okay. Kriege ich hin und ja, ist aber harte Arbeit. Ich meinte, ja, kein Problem. Bezahlt ihr denn auch entsprechend für harte Arbeit? Ja, alles gut. Und dann habe ich wirklich den Job entdeckt und habe erst ein paar Tagen Schmerzen gehabt. Sowas habe ich, glaube ich, also so ein Blinddarm ist Wellness dagegen, glaube ich, ein Entzündeter. Und zwar war ich Humper. Das sind die Jungs, die mit in die Bananenfelder gehen und ziehen dann die Bananenstauden vom Baum runter. Und dann gibt es noch die Cutter, das sind die mit den Messern. Das ist quasi dein Vorgesetzter dann. Oder wenn du da mal ein paar Monate geschafft hast, dann bist du auch irgendwann mal Cutter, aber fängst als Humper an. Und dann musst du diese tonnenschweren Bananenstauden dann durch diese unglaubliche Tropenhitze zu einem Hänger schaffen und dann drauf.
Da sind ja aber auch Viecher drin und alles Mögliche.
Du,
Spinnen ist ja ganz klar. Spinnen und gerade in Australien, das gefährlichste Viehzeug, was auf der Welt rumläuft. Schlangen, Spinnen.
Es war auch wirklich, in dieser Farm kam alles zusammen. Die war ja auch Küstennähe und da hast du wirklich die giftigsten Schlangen der Welt auch dann da rumkräucheln sehen. Aber die Jungs, die haben das ganz entspannt genommen. Da ist irgendwann immer mal ein Buschmesser in die Richtung geflogen. Ich meine, oh Gott, das Film, was hast du jetzt gemacht? Ach, da war gerade eine Brown Snake. Ach, die bei mir schon damals im Erdkundebuch als extrem tödlich beschrieben war. Ja. Also es war
vom Angucken gestorben.
Es war schon interessant. Und auch, ja, Spinnen und sämtliches Kriechszeug war da wirklich drin. Und es war hart. Aber nachdem dann wirklich so ein paar Tage rum waren, hast du irgendwann diesen Schmerz nicht mehr gespürt. Und was das Interessante war, ich habe dann, je länger die Tage wurden, je härter die Arbeit war, ich habe angefangen, auf einmal einen inneren Frieden zu spüren, den ich seit Jahren nicht mehr gespürt habe.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ich meine, du kommst da aus einem Job, wo du wahrscheinlich auch viel gesessen hast, mit Leuten gequatscht hast, klar gestresst, vom Kopf her gestresst, aber dann körperlich so eine harte Arbeit, wo ich sage, da kommst du ja vom Regen in die Traufe. Aber nein.
Nein, du musstest vor allem irgendwann nicht mehr denken. Du hast einfach nur noch für den Moment gelebt. Und wenn du hier in unserer Gesellschaft, wo wir sind, dann denkst du heute an das von gestern und an morgen denkst du das von übermorgen und
du bist nicht im Jetzt.
Nein, du bist überhaupt nicht im Jetzt. Du weißt gar nicht mehr, was das bedeutet, im Jetzt zu sein. Und da, in dieser Extremsituation, hast du wieder ins Jetzt zurückgefunden. Und das habe ich wirklich über die nächsten Monate auch nicht mehr abgegeben. Ich habe wirklich so nur noch für den Moment gelebt und es hat mich wirklich innerlich befriedet und es war fantastisch. Also es war wirklich fantastisch und das habe ich halt auch alles versucht auf Papier zu bringen. Ich hatte damals auch einen kleinen Internetblog geführt, der war jetzt noch nicht so modern, weil damals gab es jetzt noch nicht so diese tollen also es gab schon Facebook damals, aber das hat noch in den Kinderschuhen gesteckt, also da konntest du die Leute noch nicht so teilhaben lassen. Aber ich hatte in der Tat so ein Online-Tagebuch geführt. Und ich hatte da wirklich irgendwann, ich war total überrascht, ich habe nämlich da so Google Analytics so mitlaufen gehabt, also das ging damals schon. Und ich hatte so in der Spitze knapp 3000 Leute, die meinen Blog gelesen haben.
Ui, okay.
Das war der absolute Knaller und ich habe gedacht, das gibt's doch gar nicht, wo kommen die Leute her, so viele kennst du ja gar nicht. Ich habe mir halt immer viel Mühe gegeben. Auch
auf Deutsch auch geschrieben.
Auf Deutsch habe ich geschrieben, ja. Aber ich habe auch versucht, wirklich ehrlich zu sein. Ich habe wirklich meine Gefühle versucht auszudrücken und wenn ich den, der ist sogar heute noch online. Wenn ich den dann mit so ein bisschen Abstand auch noch lese, da kommen mir an so manch einer Stelle wirklich die Tränen hoch. Da erinnere ich mich an so einen ganz prägnanten Moment, als ich dann irgendwann mich mal entschieden habe, von da oben wegzugehen. Das war, glaube ich, nach knapp 3 oder 4 Monaten.
Von da oben Australien,
genau.
Outbacks.
Genau, aus diesem Outback da habe ich dann gesagt, komm jetzt, ich hätte mal wieder so richtig Lust, Zivilisation, ich hätte mal wieder voll Lust, McDonald's einfach mal einen Burger zu essen oder irgendwie sowas. Und da habe ich gesagt, komm, habe ich mir ein Ticket gekauft und ich bin damals in Sydney, bin ich gelandet. Da war ich auch nochmal 3-4 Wochen. Fand ich eine tolle Stadt, habe da unglaublich tolle Leute auch kennengelernt, war richtig lustig. Aber da habe ich gedacht, nee, dann nimmst du mal die andere bekanntere Stadt da in Australien und fliegst mal nach Melbourne. Und dann bin ich runter nach Melbourne und wenn ich diesen Post, den ich damals als erstes geschrieben habe, als ich in Melbourne war, dann kommen mir heute noch die Tränen.
Andreas, halt mal kurz an den Tränen fest. Ich mache mal ein ganz kurzes Päuschen. Ich hole uns noch schnell einen frischen Tee. Können die Zuhörer auch machen. Vielleicht etwas Gebäck dazu. Wir sind gleich wieder zurück hier bei Radio Rhein FM. Jo, da sind wir wieder. Rein mit dir, Andreas Arz, Buchautor aus dem schönen Ransel mit seiner Geschichte zu seinem Buch Der Schatz im Flaschenhals. Und wir waren bei deinen Erlebnissen in Australien. Du kommst also nach Melbourne und hattest Tränen in den Augen. Warum?
Ich war so desillusioniert. Ich habe gesagt, das gibt's doch gar nicht. Ich komme hier gar nicht mehr zurecht. Ich finde das hier nur laut, anstrengend. Die Hostels waren knüppelvoll. Es war nachts ein Tohuwabo wie nachts auf Rock am Ring oder sowas. Es war mir einfach so hektisch. Und das war kurz vor Weihnachten. Ich habe gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Dann habe ich wirklich am ersten Weihnachtsfeiertag, also Heiligabend, haben wir da noch in der Hostelküche gesessen, haben uns ein bisschen was zu essen gemacht mit anderen Backpackern. Aber am nächsten habe ich gesagt, ich muss hier raus. Ich halte das nicht mehr aus. Dann bin ich am ersten Weihnachtsfeiertag, habe ich mir dann ein Ticket nach Tasmanien gekauft. Weil Tasmanien, da hat mir auch oben in Nordaustralien dann immer einer aus dem Hostel immer so vorgeschwärmt, oh, Tassie, tolle Insel.
So das ist dann aber weit entfernt, ja, von Nordaustralien. Tasmanien ist die Insel unterhalb von Australien, also das
absolut,
ist eine ganz schöne
ja.
Ecke.
Aber die Australier sehen das gar nicht so. Also der Flugverkehr, der innere Flugverkehr von Australien ist erstmal richtig günstig. Und die haben auch überhaupt keine Probleme, selbst weite Strecken zur Arbeit zu fahren. Also mein täglicher Arbeitsweg von dem Hostel, wo ich gelebt habe, zu dieser Bananenfarm, das waren jeden Tag 80 Kilometer hin und zurück. Und manch einer, der hat da auch wirklich nur unter der Woche gearbeitet und ist dann am Wochenende irgendwie mal so 1000 Kilometer zu seiner Familie wieder gefahren. Also das ist da, mit Entfernung haben die das nicht so. Das ist einfach so dieser Kontinent.
Ja, das ist bei uns ein Jahresurlaub, ne? 1200 Kilometer.
Ja, absolut, ja. Die sehen das auch anders. Da musst du überlegen, in Australien leben so viele Menschen wie in Nordrhein-Westfalen, knapp 20 Millionen. Und der Kontinent ist so groß wie Europa. Also die haben einen komplett anderen Bezug auch zu Entfernungen und auch zur Bevölkerungsdichte. Und von Melbourne war es ja nicht weit nach Tasmanien, denn Melbourne liegt ja unten an der Südküste. Fliegst da rüber, guckst dir das an, die Insel fandst du auch wirklich schon interessant, schon immer auch. Ich habe ja bevor ich in Australien noch Reiseführer gelesen und alles durchforstet und da war auch Tasmanien in der Tat sowieso schon für mich eine Destination, wo ich auf jeden Fall hin wollte. Und dann habe ich den ersten Weihnachtsfeiertag dann in einem Busbahnhof verbracht und es wurde kalt, es wurde dunkel, ich wurde müde und habe mich dann so ganz kuschelig unter eine Busbank gelegt, also im Busbahnhof und habe dann so noch so 2 Stunden geschlafen, bis dann endlich der Shuttlebus zum Flughafen kam. Ich hoffe, meine Mutter hört nicht zu, die bricht wahrscheinlich in Tränen aus, dass ich damals unter eine Busbahn geschlafen
habe. Wir hoffen, dass seine Mutter zuhört, wir hoffen, dass wir ganz viele hören.
Aber ich glaube, ich habe es ja schon mal erzählt und sie hat es relativ gut verkraftet. Nein, und dann wirklich bin ich in Tasmanien angekommen. Da ist ja so die Hauptstadt von Tasmanien, ist die Stadt Hobart. Die ist jetzt auch nicht so klein, aber komplett anders. Also ich kann es vielleicht so ein bisschen vergleichen, wenn einer von unseren Zuhörern mal in Irland war und dann so durch so eine klassisch irische Kleinstadt geht. Da ist eine Gemütlichkeit, eine Ruhe. Da sind immer gemütliche Wochenmärkte, da haben die Pubs auf, morgens um 11 schon, da tummeln sich die Leute. Es ist ein komplett anderes Lebensgefühl da, als wie in so einer hektischen und überfüllten Großstadt. Und da habe ich sofort gemerkt, ja, angekommen, fühle mich wohl.
Trotzdem bist du zurückgekommen, das ist interessant. Ne? Ich weiß, wir leben in einer hektischen Welt. Ich habe ja auch durch meine journalistische Tätigkeit auch das Ausland viel bereist. War viele, viele Jahre im Ausland gewesen. Unter anderem war Thailand mit dabei und wenn man da auch die Outbacks fährt, wenn man da hinfährt, wo nicht so der große Tourismus ist, dann kann ich das, was du eben gerade erzählt hast, nachvollziehen. Ja, dann ist das noch wirklich spürbar. Und dann kommst du wieder zurück irgendwann, weil du irgendwann mal wieder Richtung Flughafen musst, nach Bangkok. Und dann passiert genau das. Dann überkommt es dich und dann erschlägt dich, dass du sagst, Gott, in was für einer Welt lebe ich hier gerade?
Ja, da hast du absolut recht. Irgendwann kam dann aber auch wirklich der Punkt, wo ich, jetzt kommt's, Heimweh bekommen habe. Und zwar nach dem Rheingau. Ich muss sagen, da gibt es eine ganz bezeichnende Szene, die ich auch in Australien hatte, die mich wirklich wieder an den Rheingau nach Hause gezogen hatte. Und das war in der Tat oben auch in Nord-Queensland, da gibt es so eine Busstrecke. Die ist absolut abenteuerlich. Die geht dann über diese sogenannten Unsealed Roads. Das ist bei denen eine Bundesstraße, aber hier würden wir Schotterweg dazu sagen. Die geht dann auch durch Bachbetten und alles. Und da kam ich dann an einen Fluss, der hat diese Busstrecke gekreuzt und da war so eine kleine Fähre drauf. Und ich steige da aus und gucke diesen Fluss entlang, sehe diese Fähre, die absolut rudimentär war, gar nicht zu vergleichen mit unseren Rheinfähren. Aber ich gucke da drauf und auf einmal war ich zu Hause. Ich habe den Rheingau gefühlt, ich habe ihn gerochen und ich weiß nicht, wir sind jetzt zwar nur im Radio, aber wenn du siehst, ich habe so eine kleine Träne im Auge. Das ist auf einmal habe ich gemerkt, verdammt nochmal, du hast verdammtes Heimweh. Dieses Gefühl, das habe ich in mir behalten.
Und dann ist wahrscheinlich auch die Hektik egal, ne? Wenn man das so sieht,
wie absolut.
Heimweh da ist. Das hat mich ja auch wieder aus der ganzen Welt wieder hierher zurückgetrieben. Bei mir war es halt nur die andere Seite, Rheinhessen. Aber ich habe tatsächlich auch irgendwann in Rüdesheim im Café gesessen und dann habe ich mir auch gedacht, verdammt, ist das hier schön. Was einem als Kind weniger bewusst ist, wenn man hier aufwächst. Aber mir ging das so und dann wollte ich auch wieder nach Hause. Was das Glück ist, sonst würden wir beide heute nicht hier sitzen.
Ja, absolut. Ja, sonst hätten wir wahrscheinlich... vielleicht würden wir auch woanders, vielleicht hätten wir uns zufällig irgendwie in Bangkok getroffen oder sowas und würden dann eine ganz andere Radioshow machen. Aber es ist in der Tat so gewesen. Es hat da zwar noch ein paar Monate gedauert, bis ich dann wirklich den finalen Entschluss gefasst habe und wieder gesagt habe, so, ich gehe jetzt wieder nach Deutschland. Es hat auch gar nicht lange gedauert, bis ich dann in Frankfurt gelandet war und bis ich dann bestätigt wurde, dass das auf jeden Fall richtig war. Ich wurde dann von einem guten Freund abgeholt. Der hatte, es war morgens, es war noch ein bisschen dunkel, ich glaube 4.30 Uhr oder 5 Uhr. Da hat er mich dann in Frankfurt eingesammelt. Und dann sind wir dann hier über die A3 Richtung Wiesbadener Kreuz, dann auf die A66. Und ich so, oh, guck mal da, die alte Heimat. Und dann gibt es ja hier so diesen Ausläufer von der A66, die auf unsere B42 hier im Rheingau mündet.
Schöne Tor sich öffnet.
Und auf einmal öffnet sich dieses Tor und du siehst, und die Sonne hat perfekt gestanden und hat den Rhein ausgeleuchtet. Und ich habe gedacht,
wie gemein, ne?
Mein Gott, jetzt musst du mal ganz kurz hier in deinen linken Außenspiegel gucken, weil ich muss jetzt hier mal ganz kurz Rotz und Wasser heulen. Ja. Also das war fantastisch. Und du hast es eben ganz richtig gesagt. Man ist hier als Kind aufgewachsen, man kennt das und
es ist nichts Besonderes.
Es ist erstmal nichts Besonderes. Aber wenn du dann mal so eine lange Erfahrung hast, dass du mal weg bist und dann kommst du wieder, das ist der absolute Knaller. Und das spiegelt sich auch unglaublich in meinem Buch wieder. Das hätte ich nämlich gar nicht erwartet, dass ich damit so eine Welle irgendwie auch auslöse, weil ich habe unglaublich viele Zuschriften bekommen von Leserinnen und Lesern, die früher hier mal im Rheingau gelebt haben und mittlerweile egal wo auf der Welt leben. Ja, also schwerpunktmäßig irgendwo anders, der in Deutschland, aber auch in der Tat aus den USA, aus Skandinavien, haben mich Mails erreicht und auch wirklich Briefe erreicht, handgeschriebene Briefe, wo die Leute dann mir erzählen, mein Gott, ich habe dein Buch gelesen und ich habe ja in der Tat ja auch wirklich viele Sehenswürdigkeiten aus Lorch und im Rheingau und auch gerade die reale Geschichte immer versucht in den Romanen und diese fiktive Geschichte mit einzubinden. Die gesagt, ach, das erinnert mich an den Ort, da war ich als Kind. Und einer hat mir geschrieben, der hatte in Lorch, das war ja auch früher mal Schiefergebiet, Schieferabbaugebiet, die hatten eine Schieferhütte dann gehabt, mitten im Wald, und in den 50er Jahren, da hat er mir noch Bilder von geschickt und hat sich tausendmal bedankt, fand es total schön, das hätte ihn wieder so richtig zurückgeführt, und das hat mich richtig berührt, also das fand ich total klasse, das hätte ich überhaupt nicht erwartet, also dass Menschen meine Geschichte gut finden, da muss ich ganz sagen, wie sagt man, optimistisch, ja, das habe ich erwartet einfach, ich fand die Geschichte selber gut. Und habe gedacht, das findet sicher auch den ein oder anderen Anklang beim Leser. Aber dass ich da wirklich auch Menschen mit berühre, auf dieser emotionalen Ebene, also es hat mich wirklich tief berührt.
Das denke ich mir doch. Andreas, habe ich richtig aufgepasst? 2007 hast du gesagt, wo du alles hast fallen lassen und bist nach Australien. War das 2007?
Das war 2007.
Das ist ja ein bisschen Abstand dazu jetzt.
Ja.
Wie siehst du das denn heute? War es die richtige Entscheidung oder würdest du heute wieder sagen, auch jetzt gerade mit Corona, das geht auch vielen Leuten auf den Sack, betrifft ja die ganze Welt, aber würdest du da auch sagen, ach, ich würde eigentlich gerne mal wieder meinen Rucksack packen und nach Australien auf meine Bananenplantage?
Also Australien habe ich wirklich zu Genüge bereist. Es ist ein wunderbares Land. Ich habe auch heute noch unglaublich viele Freunde da. Aber mich haben dann mit der Zeit dann auch immer andere Länder nochmal gereist. Also ich habe nochmal eine relativ längere Zeit auf Neuseeland verbracht. Das war jetzt nicht so lang wie Australien, das waren dann mehrere Wochen nur.
Ist ja im Grunde genommen geografisch, wenn man die ganze Welt sieht, in der gleichen Ecke, auch wenn es nochmal weit entfernt ist.
Es ist die gleiche Ecke, aber es ist ein komplett anderes Lebensgefühl da drüben. Hätte ich auch gar nicht so erwartet. Also auch das indigene Volk, die Maori, sind komplett unterschiedlich wie zu den Aborigines. Man findet zu diesem Volksstamm wesentlich leichteren Zugang, und die sind halt so ein bisschen, ich sag's mal ganz plakativ, so ein bisschen mainstreamiger als wie die Aborigines, die noch, sagen wir mal, wirklich sehr tief im Outback und im Urwald leben und ihre ganz eigene Lebensauffassung auch haben, auch mit Natur und Umwelt und auch mit Menschen und Gesellschaft. Die Maori haben sich da mehr angepasst. Ist ein ganz anderes Gefühl, weil erstmal ist es ja auch wesentlich kleiner als Australien. Und wenn man dann von der Nordinsel auf die Südinsel rüberfährt und macht dann so eine kleine Rundtour um Neuseeland, da kriegt man in relativ kurzer Zeit so viele unglaublich wunderbare landschaftliche und naturbelassene Gegenden, die auch total unterschiedlich sind. Ja, man nimmt einfach mal so die USA, das kennt vielleicht jeder so ein bisschen besser aus Funk und Fernsehen. Man landet an der Ostküste, die ist so ein bisschen europäisch angehaucht, so ein bisschen klassisch. Dann fährt man so durch den mittleren Westen, das ist dann so die Natur und alles. Dann geht man nach Texas runter, da sind ja die Texaner, diese rauen. Dann geht man ins goldene Kalifornien, da lachen einen schon diese goldenen Hügel an und die Weinberge und alles. Und dann kommt man nach Malibu Beach, wo David Hasselhoff dann auf einmal auf einen wartet. Und man hat dieses Strandgefühl. Ja, das hat man in Neuseeland in relativ kurzer Zeit. Und das fand ich richtig cool. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ja, auf jeden Fall. Ich würde heute jederzeit wieder den Rucksack packen und nochmal wirklich sowas machen. Ich habe da auch so meine Idealvorstellung so ein bisschen davon, weil im Moment ist es noch relativ schwer, jetzt so von meiner Schreiberei zu leben. Es ist zwar schon einträglich, ich habe auch relativ viele Leser und es ist ein gehobeneres Taschengeld, würde ich mal sagen. Und es refinanziert sich auch sehr gut mit den Projekten, weil es ist auch nicht günstig, ein Buch aus der Traufe zu heben, muss man dazu sagen. Es ist nicht so, dass man hinsetzt, sich das zusammenschreibt, geht zu einem Verlag und veröffentlicht das. Das ist ein unglaublich langer Weg und der auch doch schon einiges an Produktionskosten dann mit sich bringt. Und das ist mittlerweile alles sehr, sehr gut. Das amortisiert sich und bleibt auch so noch ein bisschen was über. Aber dass ich jetzt sagen könnte, ich könnte rein von der Schreiberei leben, ist es schwierig. Ich habe da in der Tat noch einen Brotjob nebenbei. Aber das wäre so mein Fernziel, dass ich sagen könnte, alles klar, ich schaffe das wirklich mit meinen literarischen Gedanken, die ich dann immer so aus mir rausbringe und auf Papier bringe, so viele Menschen zu begeistern, dass ich meinen Alltag davon bestreiten kann. Dann würde ich in der Tat einen Rucksack nehmen, vielleicht mir ein Wohnmobil kaufen und im Moment würde ich sagen, Skandinavien wäre so mein Ding. Ich würde nach Schweden oder so fahren, mir einen schönen Fjord suchen, mich irgendwo ans Ufer stellen, den Campingstuhl rauspacken, den Laptop aufklappen und...
Einen Fan davon hast du auf jeden Fall, da hast mich davon überzeugt, wenn unsere Zuhörer nur zu 50% so begeistert sind von deinen Geschichten, wie ich es bin, dann hast du, glaube ich, auch Zuhörer, weil du hast auch eine sehr angenehme Stimme, du würdest auch ins Radio passen und ich glaube, wenn du uns nachher was aus deinem Buch vorliest, das wird wirklich ganz, ganz toll. Wir haben heute eine Premiere bei uns, die Sendung Rein mit dir mit Andreas Arz, Buchautor, der ein Buch geschrieben hat, das heißt Der Schatz im Flaschenhals. Daraus werden wir vorlesen. Aber erst nochmal ganz kurz zu dieser Premiere. Die Sendung Rein mit dir wurde kreiert, dass sie auch mal ein bisschen länger gehen kann. Und nun hatten wir ja die ganze Zeit Politiker bei uns zu Gast und die waren aber so nach 30, 40 Minuten zu Ende. Wir quatschen aber jetzt schon ein bisschen länger. Und wenn ich auf die Uhr gucke, müssen wir in die Nachrichten gleich abgeben. Wir kommen aber in der nächsten Stunde zurück. Daher, Andreas, herzlichen Glückwunsch. Du bist der Erste. So war es auch mal geplant, dass wir eine zweite Stunde aufmachen und hören den Andreas dann mit Passagen aus seinem Buch Der Schatz im Flaschenhals. Gleich hier bei uns bei Radio Rhein FM. Radio Rhein FM mit Guns N' Roses und November Rain. Gewünscht von unserem Stargast heute, Andreas Arz. Er ist Buchautor des Buchs Der Schatz im Flaschenhals. Hi Andreas, wer hätte das gedacht, dass wir auch noch die zweite Stunde hier zusammensitzen?
Ich bin total begeistert und kann meine Begeisterung kaum in Worte fassen. Das muss ich wirklich ganz ehrlich so sagen.
Nee, macht auch riesig viel Spaß. Wir wiederholen diese Sendung auch. Alle, die jetzt an dieser Stelle denken, Moment, da läuft doch normalerweise der Musikwunschhit Sonntag. Den gibt es seit neuestem immer am Sonntagnachmittag. Aber zurück zu dir, du machst ja auch Lesungen mit deinen Büchern, hätte ich jetzt beinahe gesagt, das ist das erste Buch, das man in der Hand halten kann. Auf der Rösslerlinie warst du schon gewesen, hast deine Lesung gehalten. Du warst schon in Ranzel beim Olli, der das Bier herstellt und hast da eine Lesung gehalten. Man engagiert dich und sagt, ich möchte jetzt gerne, dass der Andreas hierher kommt und sein Buch vorliest oder wie preist du das an?
Ja, im Prinzip läuft es genau so. Also die Leute, die Veranstalter sprechen mich an und fragen, ob ich nicht mal Lust hätte, dann mein Buch in einem gewissen Rahmen vorzustellen. Das war jetzt, wie du schon gesagt hast, jetzt bei der Bianca Rössler auf der Rösslerlinie war das natürlich ein unglaublich tolles Ambiente, nämlich direkt auf dem Rhein, auch dann abends, wenn die Lichter dann so ein bisschen hier, so langsam, es wird alles ein bisschen dunkler, ein bisschen mystischer. Die Burgen strahlen dann so ein bisschen vom Rhein ab und man sieht es so durch die Fenster.
Das Schiff wackelt die ganze Zeit und die wird schlecht.
Es schaukelt. Das ist wirklich in der Tat ein absolut Gewöhnungsbedürfnis. Das habe ich wirklich unterschätzt. Weil ich stehe ja gerne, also ich lese immer im Stehen, ich habe da so mein Stehpult, wie so ein Dirigent, der dann so sein
ganzes Sinfonieorchester
und auf einmal fährt dann so ein dicker Rheindampfer neben dir vorbei und die Wellen schlagen und auf einmal stehst du da so und denkst so, oh wei, oh wei, oh wei, ich habe noch gar nichts getrunken, noch gar keinen guten Riesling genommen. Ja. Nee, sondern in der Tat, es ist sportlich.
Ja, wenn du danach betrunken bist, dann gleicht sich das wieder aus, dann wackelt das Schiff nicht so, das ist der Trick an der ganzen Sache.
Das ist aber auch, wenn ich da kurz einhaken darf, das war jetzt ganz interessant, wo du vorher nämlich den Olli mit seiner Gutsbrauerei angesprochen hast, den Ransel, weil der hatte vorher ein Biertasting gemacht und ich hatte da nicht den aus meinem Buch vorgelesen, sondern ich hatte für den hier einen Bierkrimi geschrieben. Ich habe gedacht, das passt so ein bisschen besser zum Ambiente, also in Kurzgeschichtenformat und er hatte zuvor ein Biertasting mit 4 Biersorten veranstaltet. Er hat das richtig toll gemacht, er hat mich gefesselt, er hat mich begeistert. Er hat mich wirklich so weit verführt, dass ich mir diese Biersorten in Hülle und Fülle dann eingefleucht habe und dann habe ich eine Lesung gehalten.
Und dann hat es so gewackelt und
du dachtest, du wärst wieder auf dem Schiff. Ich habe gedacht, ich bin wieder auf der Rösslerlinie.
Du bist halt heute auch hierher gekommen, um deine Lesung hier mal im Radio zu halten. Das finde ich ganz toll, freue ich mich sehr drauf. Also jetzt Andreas Arz mit seinem Buch Der Schatz im Flaschenhals.
Ich starte mit dem Prolog und zwar über dieses Buch. In der Geschichte der Menschheit gab es immer wieder prägende Zeiten. Wir entdeckten neue Länder und Völker, erkundeten die Natur und brachen ins Weltall auf. Wundervolle Errungenschaften, die uns miteinander verbanden und weiterentwickelten. Es gab aber auch dunkle Zeiten. Wir führten Kriege und töteten, um zu erobern und zu beherrschen. In diesen Tagen voller Elend und Leid gab es immer wieder Momente, in denen die Welt zu zerbrechen drohte. Aber dann blitzte aus einem kleinen Spalt ein Funken Hoffnung auf, der ein Feuer des Zusammenhalts unter den Menschen entfachte. Einer dieser historischen Augenblicke schrieb sich tatsächlich als Freistaat Flaschenhals in die Geschichtsbücher ein. Der Erste Weltkrieg mit seinen beispiellosen Grausamkeiten war gerade vorüber. Der Groll der Menschen war auf allen Seiten groß, bei den Siegern und den Besiegten. Die eine Seite pochte auf Rache und Entschädigung für das entstandene Leid. Die andere hoffte auf ein baldiges Ende dieses Albtraumes und versuchte, ihre Unterlegenheit auf ein erträgliches Maß zu reduzieren. Nach einem Krieg derartigen Ausmaßes war es wohl unmöglich, einen Konsens zu finden. Im Freistaat Flaschenhals gelang es mutigen und findigen Bewohnern, sich eine Welt zu erschaffen, die ihnen Gesicht, Hoffnung und ein Stück Freiheit zurückgab. Sie konnten den Schatten des Krieges verlassen und in eine neue Zeit aufbrechen, die irgendwo in weiter Ferne eine erstrebenswerte Zukunft versprach. Dieser Roman begibt sich auf eine besondere Reise in den Freistaat Flaschenhals. Die kurz nach dem Ersten Weltkrieg angesiedelte Geschichte reicht bis in die Gegenwart. Die Handlung ist fiktiv, aber den Freistaat Flaschenhals gab es wirklich. Reale und historische Persönlichkeiten sowie Begebenheiten aus dieser Zeit sind Teil der Geschichte und wurden zugunsten der Dramaturgie an mancher Stelle angepasst. Kapitel 1: Die schicksalshafte Nacht im Rhein im Freistaat Flaschenhals 1921. Peter Baum warf einen letzten prüfenden Blick in seinen Weinkeller, bevor er die schwere Eichentür zum Eingang schloss. Das laute, knarrende Geräusch durchdrang die Gemäuer seines Felsenkellers, wo nun die neuen Weine der letzten Ernte in den Fässern ruhten. Erleichtert schritt Peter über seinen Hof. Die Traubenlese war in diesem Herbst gut ausgefallen, im Gegensatz zum 1920er Jahrgang im vergangenen Jahr. Es kündigte sich ein Jahrhundertwein an. Volle Weinkeller waren für die Bewohner der Stadt Lorch am Rhein zu einer wichtigen Existenzgrundlage geworden. Der Erste Weltkrieg war vorbei. Rund um Lorch hatten sich Besatzungszonen der amerikanischen und französischen Siegermächte gebildet. Bei der Einrichtung dieser Zonen von den Alliierten ist allerdings ein Lapsus unterlaufen und das Gebiet um Lorch blieb unbesetzt und bildete den Freistaat Flaschenhals. Die Freude, unbesetztes Gebiet zu sein, währte für die Bewohner des Freistaates allerdings nicht lange. Nur zu gern hätten die Franzosen das Gebiet auch für sich in Anspruch genommen und führten eine Isolationstaktik. So waren die Menschen einer ständigen Beobachtung gepaart mit fortwährendem Säbelrasseln ausgesetzt. Die Versorgung mit Lebensmitteln und lebenswichtigen Gütern war zu dieser Zeit sehr schwierig. Deshalb war der Wein zu einem gern genutzten Tauschmittel geworden. Peter konnte demnach in diesem Jahr beruhigt sein, denn er hatte mit dem guten Ertrag aus den Weinbergen auch für Sicherheit für sich und seine junge Familie gesorgt. Es war spät geworden. Die Turmuhr der St. Martinskirche schlug zur 11. Stunde. Ein dichter Nebel tauchte Lorch in einen undurchdringlichen Schleier. Mit dem Glockenschlag wurden die letzten Lichter in den Häusern gelöscht und die Menschen gingen zu Bett. Ein harter Tag im Weinkeller lag hinter ihm und ihn trieb nur noch der Gedanke an die wohlige Nachtruhe neben seiner geliebten Frau Maria an. Er löschte die Laterne, die seinen Hof beleuchtete. Der Ruß stieg ihm mit einem beißenden Geruch aus der Lampe in die Nase. Durch den Ausguck in der Hofmauer blickte er nochmals hinunter zum Rhein. Der Fluss war in einen gespenstlichen Nebel getaucht. Peter schauderte es bei diesem Anblick. Während der Besatzungszeit konnten sich die Bürger nie sicher sein, wer sich mit welcher Absicht im Nebel verbarg. Kurz bevor er sich abwendete, blitzte ein Lichtstrahl auf dem Rhein hervor. »Es wird doch niemand so verrückt sein, bei dieser schlechten Sicht auf dem Fluss zu fahren«, dachte sich Peter. Zu gefährlich waren die Tücken auf diesem Streckenabschnitt. Nicht einmal ein erfahrener Lotse würde das Risiko einer Nebelfahrt bei diesen Verhältnissen eingehen. Kaum hatte er diesen Gedanken beendet, durchfuhr wie aus heiterem Himmel ein lautes Knarren das Rheintal. Hastig wandte er sich wieder dem Ausguck in der Hofmauer zu und blickte zum Fluss. Das Licht im Nebel zuckte hin und her. Tatsächlich musste ein Schiff versucht haben, sich den Weg durch den Nebel zu bahnen und war auf einen Felsen aufgelaufen. Peter versuchte wie gebannt etwas zu erkennen, doch es war unmöglich, einen klaren Blick durch die Schwaden zu erlangen. Er konzentrierte sich auf Geräusche, um einen Hinweis auf das Geschehen zu erlangen. Leise Stimmen waren durch den Nebel zu hören, aber Peter konnte keine klaren Worte verstehen. Die Stimmen wurden immer lauter und verwandelten sich in laute Schreie. Peter durchfuhr die Angst. Was ging dort unten vor? Er konnte seinen Blick nicht abwenden und versuchte weiterhin etwas zu erkennen. Es schien jemand um sein Leben zu kämpfen. Klingen von Messern oder Säbeln prallten auf stumpfe Gegenstände, als würde sich jemand mit allem, was er zur Hand hatte, verteidigen. Das Licht schwankte immer stärker, die Schreie wurden immer lauter. Dann mit einem lauten Schlag erlosch das Licht. Das Rheintal fiel wieder in Stille, als die Schreie verstummten, als hätte der Tod das letzte Wort gesprochen. Peter rannte in Richtung Wohnhaus, auf der anderen Seite seines Hofes. Er riss die Tür auf und rannte ins Schlafzimmer hoch, in dem seine Frau Maria bereits im Nachthemd auf dem Bett saß. »Peter, was ist passiert?« »Ich kann es dir nicht sagen. Es scheint, als sei ein Schiff auf einen Felsen gelaufen. Danach hat wohl an Deck ein Kampf stattgefunden. Aber es war nicht zu erkennen,« stieß er hervor. Maria sah ihn nervös an. »Oh Gott, was wird da wohl passiert sein? Meinst du, die Franzosen haben etwas damit zu tun?« Peter wog nachdenklich den Kopf hin und her. »In jedem Fall muss ich nachsehen, was passiert ist. Sollten es die Franzosen gewesen sein, könnten sie vielleicht die Besetzung von unserem Gebiet vorhaben. Das müssen wir verhindern. Ich muss die anderen warnen.« Peter wandte sich zum Kleiderschrank und zog eine dicke, dunkle Jacke heraus. Maria sprang aus dem Bett und versuchte, ihren Mann zurückzuhalten. Sie griff fest an seinen Arm und zog Peter herum. »Peter, das ist viel zu gefährlich. Du könntest getötet werden. Du weißt, wie viele Menschen bereits umgekommen sind, sobald sie sich den Franzosen in den Weg stellten.« »Das ist mir bewusst, mein Herz«, sagte er im bemüht unbesorgten Ton, um sie zu beruhigen. »Aber wenn die Franzosen wirklich mit dem Schiff versucht haben, in unser Gebiet einzudringen und im Schutz des Nebels ihre Truppen hierher bringen, müssen wir reagieren. Sonst sind wir alle in Gefahr.« »Aber es gab doch anscheinend Kämpfe an Bord. Vielleicht sind die Leute schon gewarnt.« Maria wurde immer panischer, doch Peter ließ sich von seinem Vorhaben nicht abbringen. »Maria, wenn ich jetzt nicht darunter gehe und nachschaue, kann dies schlimme Folgen haben. Ich versuche doch nur, euch zu beschützen«, spielte er auf Maria und ihre gemeinsame Familie an. »Wir haben für uns und unsere Kinder eine große Verantwortung. Unsere Zukunft, unser ganzes Hab und Gut steht auf dem Spiel. Wir müssen es verteidigen.« Dabei strich er ihr über den Bauch. Sie erwarteten gerade ihr zweites Kind. Maria erkannte, dass sie ihr nicht umstimmen konnte. In diesen Nachkriegszeiten, inmitten der Besatzung der umliegenden Gebiete durch die Franzosen und die ständige Bedrohung einer Besetzung des Freistaates Flaschenhals, waren alle Menschen in Lorsch zutiefst sensibilisiert und immer wieder gewillt, ihre Freiheit zu verteidigen. Peter zog die dunkle Jacke über und wandte sich Maria zu. Er fasste mit beiden Händen zärtlich ihren Kopf und presste seine Stirn gegen ihre. »Hab keine Angst. Ich werde gesund zurückkommen. Bleib du im Haus. Und wenn du etwas hörst, was auf Kämpfe hindeutet, nimm Loni und lauf schnell rüber zu meinen Eltern. Verbarrikadiert euch am besten im Weinkeller, bis ich zurück bin.« Maria traten Tränen in die Augen. Diese rollten weniger aus Angst über ihre Wannen, als aus Sorge, dass dieser Moment der letzte sein könnte, den sie mit ihrem Mann teilte. Peter wischte zärtlich die Tränen aus dem Gesicht und schenkte Maria ein sanftes Lächeln. Er flüsterte: »Ich liebe dich und ich werde es immer tun. Ich bin bald zurück.« Mit diesen Worten gab Peter seiner Frau noch einen eiligen Kuss auf die Lippen und verschwand im Dunkel des Flures. Maria schluchzte noch einmal, trat ein paar Schritte zurück. Sie setzte sich aufs Bett und das laute Knarren des Holzes verschmolz mit der Stille, die sich im Schlafzimmer ausbreitete. Ihre Blicke waren weiterhin in Richtung Tür gerichtet, in der Hoffnung, dass Peter durch diese bald zurückkommen würde.
Andreas Arz, der Schatz im Flaschenhals. Klasse.
Dankeschön.
Sehr schön.
Das war so das Einstiegskapitel in das Buch. Und auch, sagen wir mal, ein sehr emotionales für mich, weil irgendwie, wie ich vorhin in der ersten Stunde erzählt habe, ich sehe das immer vor meinem Auge. Und dieser Einstieg, gerade wenn jetzt hier Peter sich von seiner Frau verabschiedet und die da in Todesangst ist und weil sie auch gerade ihr zweites Kind erwartet, das drückt mir auch bei jeder Lesung, die ich halte, wenn ich auch bei den Leuten dann ins Gesicht schaue, mir wirklich so einen kleinen Kloß im Hals hervor, wo ich dann auch immer aufpassen muss, dass ich jetzt nicht feuchte Augen kriege und dann irgendwie die Buchstaben vor mir verschwingen. Also es ist ein sehr emotionaler Einstieg in den Roman. Und
wer da den Haken nicht geschluckt hat und das Buch unbedingt weiterlesen will, du bist ja irgendwo gemein, ne? Dass du sowas vorliest und dann mittendrin aufhörst, wo du sagst, sind das jetzt die Franzosen, was ist damit, kommt da heil wieder zurück? Das bleibt ja jetzt erstmal alles offen, aber da kann man nur sagen, Buch kaufen, weiterlesen.
Ja, das kann ich nur jedem empfehlen und vor allem, der jetzt so langsam hier der Rheingau-Krimis liebt, dass dem das Krimi-Fieber gepackt hat und sich so langsam auch diesem Schauder ergibt, der dann da auf dem Rhein stattgefunden hat und wissen will, wie es weitergeht, ja.
Jetzt weiß ich von dir, dass es ein Nachfolgebuch gibt. Gibt es in diesem Buch denn jetzt keinen richtigen Schluss? Wird das erst im zweiten Buch erklärt oder gibt es da schon ein richtiges Ende?
Es gibt in dem Buch in der Tat ein richtiges Ende, weil das zweite Buch, das war erstmal nur wirklich so in meinem Hinterkopf und in meiner geheimen Hoffnung, dass die Leute den Schatz im Flaschenhals wirklich annehmen und auch lieben lernen. Das hatte sich recht schnell bewahrheitet. Von daher hatte ich mir auch am Ende des Buches eine kleine Brücke geschlagen. Also es ist jetzt nicht so der klassische Cliffhanger, wo ich dann den Leser zurücklasse mit Fragen oder sowas. Also es wird in der Tat abgeschlossen.
Das wäre auch ganz gemein, ja.
Es wäre richtig gemein. Ich persönlich, ich mag das auch überhaupt nicht. Also wenn ich ein Buch lese oder einen Film schaue und da wird mir dann auf einmal so ein Cliffhanger präsentiert und ich sage so, es muss noch ein Jahr warten, bis es weitergeht. Also da könnte ich mir vor Wut die Haare ausreißen und dann das Buch wahrscheinlich auch in zwei Teile reißen. Aber wie in der Tat.
Gut, wir reden jetzt über das erste Buch, nicht über das zweite. Trotzdem stellt sich mir natürlich die Frage, hast du schon angefangen zu schreiben, Nachfolgebuch?
Es ist sogar schon fertig.
Nein!
Es ist schon fertig und das ist auch wirklich zu meiner Freude sofort vom Verlag angenommen worden. Der hat das Manuskript von mir erhalten und habe ich gedacht, okay, jetzt dauert es mal ein paar Monate, bis du dann irgendwie die Zusage kriegst und sowas. Und er hat in der Tat nur einen halben Tag gebraucht, um mir dann zu sagen, das machen wir auch.
Dann würde ich nur mal sagen, die Idee ist mir eben beim Lesen gekommen. Vielleicht hast du ja irgendwann mal Lust, im Radio komplett so ein Buch zu lesen. Das müsste aber dann mit dem Verlag abgeklärt werden, denke ich mir, ne?
Das denke ich auch. Also ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube schon, dass der Verlag da sicher nichts dagegen hat. Ich würde mich auf jeden Fall dahingehend nochmal rückversichern, dass das jetzt keine Schwierigkeiten oder zu Problemen im Vertrag gibt, den wir gemeinsam geschlossen haben.
Ja,
aber
gut.
Absolut, ich fände den Gedanken sehr, sehr reizvoll, auch mal ein ganzes Buch im Radio vorzutragen.
Das sind ja dann ein paar Stunden. Das könnte man ja dann wirklich mal über so eine ganze Woche, jeden Abend so eine Stunde oder so vom Einschlafen. Das wäre bestimmt eine mega Sache, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich persönlich finde das richtig schön und sehr, sehr reizvoll, ja.
Ja, trotz allem, du hast mich jetzt mega neugierig gemacht und das Buch heißt ja auch Der Schatz im Flaschenhals, also geht es ja nicht nur um diese Geschichte aus dem Ersten Weltkrieg mit den Franzosen, den Amerikanern und mit den Leuten, die in Lorsch gewohnt haben, sondern es geht um einen Schatz, das ist ja diese fiktive Geschichte dahinter. Darfst du da ein bisschen mehr zu erzählen, was denn da im Buch noch so alles passiert?
Ja, natürlich. Ich versuche es mal so ein bisschen zusammenzufassen, ohne jetzt zu
damit viel
zu
ich das
verraten.
Buch nicht lesen muss. Nein, nur ein Spaß.
Wie gesagt, vielleicht kommt es ja irgendwann als Hörbuch raus, dann muss es auch nicht lesen. Aber ich versuche jetzt einfach mal so ein bisschen den Kern des Buches zusammenzufassen in ein paar Worte.
Super.
Und zwar, der Schatz im Flaschenhals ist jetzt nicht Peters geliebte Frau Maria, auch wenn sie sein persönlicher Schatz ist. Nee, es geht in der Tat um einen Goldschatz mit Juwelen, allem drum und dran, was dazugehört. Und dieser Schatz, der wurde von einem sehr, sehr alten Orden behütet, der so ein bisschen auch den Wink auf die Kirche gibt, um ja das Ganze so ein bisschen auch dann wieder mit greifbarer Realität zu unterfüttern. Dieser Schatz, der wird jetzt im Folgenden, ohne zu viel zu verraten, von Peter und seinen Freunden auf diesem Rheinschiff gefunden. Der Roman ist so aufgebaut, er spielt wirklich in zwei Zeitsträngen. Einmal im Freistaat Flaschenhals im Jahr 1921 und dann schlage ich den Bogen in die Gegenwart, wo dann dieser Schatz wieder auftaucht und dann auch dieser Orden von damals. Wie das Ganze zusammenhängt, was passiert, wer sein Leben lässt, wer die Helden des Buches sind, das wird alles dann noch auf den folgenden 300 Seiten dann passieren. Aber eins kann ich vielleicht so als kleines Anteaser-Kapitel vorwegnehmen, weil wir haben jetzt ja schon gehört, es gibt auf jeden Fall schon ein zweites Buch, das dann auch nahtlos an den Schatz im Flaschenhals anschließt. Und eins kann ich da auch schon vorwegnehmen.
Den Titel.
Den Titel kann ich vorwegnehmen, also der erste Teil, Der Schatz im Flaschenhals, und das Buch, was rauskommt, wird Die Rache im Flaschenhals heißen. Und das kann ich dann auch versprechen, mit diesem zweiten Buch schließt diese Geschichte dann ab. Das ist dann wirklich komplett erzählt unter meinem Logo, sage ich mal, dem Rheingau-Krimi, wo ich in Zukunft mit Sicherheit noch den einen oder anderen Roman veröffentlicht werde, wo ich aber auch schon geplant habe, die Protagonisten aus diesem Buch mitzunehmen in neue Geschichten. Aber diese Geschichte um den Freistaat Flaschenhals, den Schatz und die Rache wird damit abschließen. Und ich habe hier noch ein kleines Kapitel ans Ende des Buches gesetzt, was vielleicht auch so ein bisschen die Brücke schlagen könnte und so ein bisschen diesen Orden beleuchten kann, der mit Antagonisten gespickt ist und wirklich die Bösewichte in Persona dann in seinen Reihen hält. Dieses Teaser-Kapitel setzt viele, viele Jahrhunderte zuvor an, noch weit vor dem Freistaat Flaschenhals, zu Zeiten der Inquisition, im Mittelalter. Dunkle Rauchschwaden zogen unaufhaltsam in den Nachthimmel, ausgehend von einem großen Feuer, das vor dem Gutshaus der Familie Haberbruck brannte. Ein Pfahl ragte aus der Mitte des Scheiterhaufens heraus, an dem die Eheleute Haberbruck angekettet waren und qualvoll ihr Leben aushauchten. Das Inquisitionstribunal beobachtete die Vollstreckung ihres Urteils, umringt von fassungslosen Dörflern, die als Zeugen beiwohnten. Sie mussten mit ansehen, wie die Wohltäter ihres Ortes den Inquisitoren als Ketzer beschuldigt und zum Tode in den Flammen verurteilt wurden. Niemand wagte es ihnen, Hilfe zu eilen oder gar Protest gegen das Urteil einzulegen. Zu groß war die Angst vor der harten Hand der Kirche und dem drohenden Zorn Gottes. Verlustreiche Monate lagen hinter den Menschen in der Region. Armut und Hunger verstärkten die Plagen. Der einzige Lichtblick am düsteren Himmel war die wohlhabende Familie Haberbruck. Mit ihrem Vermögen und den Erträgen aus den familiären Mühlen linderten sie das Leid der Menschen. Die Familienoberhäupter Adelheid und Albert waren vertraut mit alternativen Heilmethoden, mit dem damaligen Stand der Medizin. Viele verdankten ihnen ihr Leben. Die angewandten Methoden wurden von der Kirche als Ketzerei verurteilt. Nach Einzug der Inquisition im Ort sowie einem kurzen Verfahren landeten beide als Heretiker auf dem Scheiterhaufen und wurden ihres Vermögens beschlagnahmt. Unter den Einwohnern herrschte Unverständnis darüber, warum die rechtschaffenden und gottesfürchtigen Menschen ein derartiges Schicksal verdient hatten. Nachdem die Dörfler zurück in ihre Häuser geschickt worden waren und das Feuer fast niedergebrannt war, rollte eine schwarze Kutsche vor das Gutshaus der Haberbrucks. Es folgten mehrere Fuhrwerke. Sie stoppten vor dem Haus. Die Kutscher stiegen ab und richteten ihre Blicke zu der Kutsche. Die Tür öffnete sich und eine große Gestalt, gehüllt in einen schwarzen Umhang, stieg aus. Auf dem Stoff prangte das Symbol eines Kreuzes, umrandet von einer Pyramide. Die Kapuze war tief ins Gesicht gezogen. Der Mann musterte den Ort der Urteilvollstreckung. Niemand sagte etwas. Die Kutscher schienen auf seine Anweisungen zu warten. Er trat auf den Inquisitor zu. Dieser begrüßte ihn ehrfürchtig mit einer Verbeugung. Wurden die Ketzer ihrer gerechten Strafe zugeführt? Der Inquisitor nickte. Ja, Magnus Vater. Nach umfassendem Verhör gestand das Ehepaar Haberbruck seine Sünden, mit teuflischen Mitteln Krankheiten angeblich geheilt zu haben. Der dunkle Mann schien zufrieden zu sein. Mit einem Wink befahl er den Umherstehenden, sich in Bewegung zu setzen. Zielgerichtet drangen sie in das Anwesen der Haberbrucks ein und beschlagnahmten alle Wertgegenstände. Als das Haus leergeräumt war, folgte der Gutsverwalter einer letzten Anweisung. Haberbruck sagte ihm, er solle seine Kinder in Sicherheit bringen, sollte ihnen irgendetwas zustoßen. Die Haverbrooks hatten sich entschieden, sich den Inquisitoren zu stellen, in der Hoffnung, dass sie das Tribunal von ihren guten Taten überzeugen und beweisen könnten, dass sie kein Teufelswerk vorlag. Doch sie hatten keine Chance gehabt. Kaum hatte das Verhör begonnen und die Kirchenbeauftragten kamen, und sie wollten nicht hören, und sie verordneten eine grausame Folter, um ein Geständnis der Haverbrooks herauszuholen. Albert Haverbrook versuchte verzweifelt, das Leben seiner Frau Adelheid zu retten, indem er alle Schuld auf sich nahm. Doch das Tribunal kannte keine Gnade. Sie verurteilten beide zum Tode durch den Scheiterhaufen und nahmen ihnen alles, was sich über die Jahre mit harter Arbeit aufgebaut hatten. Dass sie ihre Kinder in Sicherheit wussten, war ihr einziger Trost. Der Gutsverwalter war ein ehrlicher und treuer Mann. Er und seine Familie würden gut für Haberbrooks Kinder sorgen und diese behandeln, als wäre sie ihre eigenen. Der dunkle Mann beobachtete, wie die Wertgegenstände auf die Fuhrwerke geladen wurden. Er rief seine Männer zu sich. »Ich fahre jetzt zurück. Ihr wisst, was zu tun ist und wo unser Eigentum durch Gottes Wille zu verwahren ist. Der Arbeiter senkte den Kopf und antwortete unterwürfig. Natürlich, Magnus Vater. Wie ihr befohlen hat, bringen wir es an den Ort, welchen ihr für uns bestimmt habt. Er nickte und schickte seinen Untergebenen mit einer schnellen Handbewegung wieder an die Arbeit. Daraufhin verschwand er in der Kutsche. Der Fahrer schwang die Zügel und setzte das Gespann in Bewegung. Einige Tage später saß der Magnusvater in seiner spärlich beleuchteten Kammer eines nahegelegenen Klosters über einer Schriftrolle aus Pergament und schrieb etwas darauf. Ein paar Kerzen auf dem Tisch beleuchteten das Schriftstück. Der Rest des Raumes war in Dunkelheit gehüllt. Es roch nach Wachs und modrigem Holz. Die Eichentür am Ende des Raumes knarrte und ein untergebener Ordensbruder trat ein. Vorsichtig richtete er das Wort an seinen Obersten. »Entschuldigt, Magnusvater, ich wollte euch nicht stören, aber die Gesandten sind da.« Der Magnusvater hob den Kopf und antwortete, »Schick sie zu mir herein.« Der Ordensbruder verließ rückwärtsgewandt den Raum. Der Magnusvater nahm sich die Aufzeichnung vor, stellte die Schreibfeder in ihre Halterung und blies vorsichtig über das Pergament, um die Tinte zu trocknen. Zwei weitere Ordensbrüder kamen hinein, stellten sich vor den Magnusvater und verbeugten sich. »Ihr seid euch eurer Aufgabe bewusst?« fragte er. »Natürlich, Magnusvater. Wir werden den Orden nicht enttäuschen und unsere Aufgabe über das eigene Leben stellen.« Der Magnusvater rollte das Pergament zusammen und übergab es den beiden Ordensbrüder. »So nehmt und verwahrt die Aufzeichnung. Lasst sie niemals am gleichen Ort. Sollten sie in fremde Hände geraten, holt sie zurück und zeichnet mit Blut eine Warnung an all jene, die nach unserem Eigentum streben.« Die beiden Ordensbrüder verbeugten sich erneut und verließen den Raum mit der Aufgabe, die ihnen aufgetragen wurde. Der Magnusvater blieb stehen und blickte ihnen hinterher. Sobald er allein war, zog er ein Messer aus der Scheide in seinem Gürtel, umfasste die Klinge mit seiner Hand und zog das Messer kraftvoll über seine Handfläche. Er spannte seine Gesichtsmuskeln an, verbarg aber den Schmerz. Er ballte die Hand zur Faust und das Blut floss heraus. Jetzt hob er den Kopf und sprach zur Decke gerichtet. »Bei all meinem Blute und dem des Ordens, wir werden unser gottgegebenes Eigentum hüten und all jene bestrafen, die danach streben. Alle Sünder mögen brennen in den Feuern der Hölle. Unser Orden soll die Zeit überdauern, bis in die Ewigkeit.« Daraufhin rammte er das Messer in die Tischplatte, sodass die Kerzen vor Wucht des Hiebes umfielen und die Flammen erloschen. Vor dem Kloster stiegen die beiden Brüder in eine Kutsche und verließen das Gelände in eine dunkle Zukunft.
Andreas Arz aus seinem Buch Schatz im Flaschenhals. Das war im Grunde genommen auch schon der Teaser zum zweiten Buch, das bald rauskommt. Und das heißt dann Die Rache im Flaschenhals. Toll, dass du bei uns warst, dass es ein bisschen länger geworden ist als sonst. Wir wiederholen diese Sendung auch nochmal am Montagabend, damit man sich das alles nochmal anhören kann. Ganz, ganz toll, dass du hier warst bei Radio Rhein FM und deine Lesung hier on air präsentiert hast. Ich hoffe, wir sehen uns und hören uns bald wieder. Danke dir, Andreas.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und ein paar Passagen auch zum Besten geben durfte. Es hat wirklich viel, viel Spaß gemacht. Es ist absolut faszinierend, seine Stimme dann auch mal am Radio zu hören und vor allem über Kopfhörer und so tolle Mikrofone und sowas. Also ich bin wirklich begeistert und richtig euphorisch und freue mich so richtig auf das nächste Mal, muss ich sagen, ja.
Wird kommen. Alles klar, super. Dir noch einen schönen Sonntag und bis bald. Ciao.
Danke dir. Schönen Sonntag und wir hören uns. Bye, bye.